an dieser Stelle. Und wenn man sich auf Schatzsuche begibt, ist es wichtig, irgendwie zu wissen, wo man sucht, wie die Bodenbeschaffenheit ist, damit man die richtigen Werkzeuge dabei hat. Und darum kann ich euch jetzt einen klitzekleinen Geschichtsunterricht nicht ersparen. Denn wir müssen irgendwie wissen, worum geht es denn da bei dem, was wir gleich hören, was wir, ich sage jetzt mal ein bisschen provozierend, bei dem, was wir vielleicht gleich auch über uns ergehen lassen müssen, wenn wir den Bibeltext hören. Ich gehe mal davon aus, ich unterstelle euch allen, dass ihr in groben Zügen die Geschichte des Volkes Israel kennt, die Entstehungsgeschichte, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, dann die Sesshaftwerdung, die Landnahme, die Könige. Es gab ja leider nur drei Könige, unter denen das Volk Israel, Nord- und Südstaaten, wirklich komplett waren. Danach teilte sich das schon wieder in zwei Reiche. Dann wurde das Nordreich irgendwann platt gemacht und es gab nur noch das Südreich. Und dann war es 700, jetzt muss ich selber tatsächlich nachdenken, ich habe versucht, mir die Zahlen zu merken, ich glaube 783 vor Christus ungefähr, wurde auch das Nordreich Judäa eingenommen und die Stadt Jerusalem wurde platt gemacht und der Tempel wurde zerstört. Das passierte durch das babylonische Großreich. Es kam zum sogenannten babylonischen Exil. Teile des Volkes Israel wurden nach Babylon entführt sozusagen. Zahlenmäßig war das ein kleiner Teil des Volkes, aber von den Funktionen der Person war das ein sehr wichtiger Teil. Das war die gesamte Königsführungselite-Schicht, auch viele Leute, heute würde man vielleicht sagen, die ausgebildet haben, viele Ausbilder, viele Menschen, die wichtige Positionen hatten und die letztendlich dafür gesorgt haben, dass der Staat funktioniert hat. Oder zumindest die Leitung hatten, sodass die Menschen wussten, was, wo, wie, wo es lang geht. Die wurden deportiert und es begann das babylonische Exil. Das dauerte ganz schön lange. Allerdings änderte sich zwischendurch etwas. 700, ich habe so gut gelernt. Meine Frau hat mich heute noch abgefragt. Bitte? 500. Ich habe euch ja mal gesagt, dass ich mit Zahlen ganz schlecht bin, ne? Und das ist gerade eine Prüfungssituation. 587. Dann war 539 sowas. 539 haben nämlich, danke Bernd, ist immer gut, wenn man Zahlenmenschen dabei hat. 539 haben die Perser die Babylonier besiegt und es gab dann das persische Großreich und die Perser hatten eine andere Politik, die hatten eine andere Art mit den besetzten Völkern umzugehen, vor allen Dingen auch mit den religiösen Bräuchen, die waren da ein bisschen großzügiger, weil die gesagt haben, wenn wir das alles unterdrücken, dann führt das zu Gegenwehr und Terror und wir lassen denen ihre Religion, wir lassen denen auch Spielraum im eigenen Land. Genau, und so kam es dazu, dass 520, da bin ich mir jetzt fast ganz sicher, 520 der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden durfte. Das war durch oder unter Zerubbabel, den Namen müsst ihr euch jetzt nicht merken, um den geht es heute nicht mehr. Der Tempel wurde aufgebaut, nicht so groß und so schön wie der Tempel, den Salomo hat bauen lassen. Aber immerhin gab es wieder ein Heiligtum. Und das war für das Volk total wichtig, denn das war der Ort, wo Gott die Welt berührt, wo man Gott anbeten konnte in geeigneter Art und Weise. Und dann hat es aber nochmal 75 Jahre gedauert, bis 445 Nehemia, und um den geht es heute, oder zumindest um das, was er initiiert hat, Nehemia die Erlaubnis bekommen hat vom damaligen König, die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Nehemia war Mundschenk des Königs. Es war nämlich so, dass teilweise die Leute freiwillig in der Deportation, nenne ich es mal, oder im Exil, danke, geblieben sind, weil es ihnen da gar nicht schlecht ging. Und Nehemia, dem ging es überhaupt nicht schlecht, der war Mundschenk des Königs, der war verantwortlich für die Getränkeversorgung, das war durchaus ein Vertrauensposten auch. Und ihr könnt Nehemia 1 und 2 gerne selber lesen, da wird beschrieben, wie er von der Situation in Jerusalem gehört hat, wie ihn das bewegt hat, wie er erschüttert war, wie er gebetet hat, gefastet hat und wie er dann irgendwann den Mut hatte, dem König zu erzählen, wie es ihm geht und ihn zu bitten, dass er nach Jerusalem gehen darf, um seinem Volk zu helfen. Und er hat die Unterstützung des Königs bekommen, konnte nach Jerusalem und hat dann den Bau der Stadtmauer initiiert. Und jetzt kommt unser Ackerfeld, jetzt kommt der Text, Nehemia 3. Ich muss ihn ablesen und ich werde wahrscheinlich auch selten hochgucken, weil da ganz viele komplizierte Namen drin vorkommen, die ich versuche, alle so gut wie möglich auszusprechen. Sie sind wahrscheinlich nicht korrekt von mir ausgesprochen, aber ich gebe mein Bestes. Damit das nicht ganz so anstrengend für euch wird, habe ich eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Nichts Besonderes, aber dann habt ihr vielleicht auch so eine Übersicht, wie lange dauert es denn noch oder nicht. Aber hört trotzdem gut zu. Der oberste Priester Eliaschib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf, weiten es und setzten die Torflügel ein. Sie weiten auch das angrenzende Mauerstück bis zum Turm der 100 und zum Hananel-Turm. Die Einwohner von Jericho bauten den daran anschließenden Mauerabschnitt wieder auf. Den nächsten Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Die Sippe Senaa baute das Fischtor wieder auf. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Meremot, der Sohn von Uriah und Enkel von Kos, besserte den nächsten Mauerabschnitt aus. Den anschließenden Teil setzte Meschullam, der Sohn von Berecha und Enkel von Meschesabel, instand. Am nächsten Abschnitt arbeitete Sadok, der Sohn von Baana. Die Einwohner von Tekoa besserten den anschließenden Mauerabschnitt aus. Aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurde. Jojada, der Sohn von Peseach, und Meschullam, der Sohn von Besotja, setzten das Jeschana-Tor instand. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Am anschließenden Teil der Mauer arbeiteten Melatja aus Gibeon, Jadon aus Meronot sowie die Männer aus Gibeon und Mizpah. Nahe bei diesem Abschnitt lag der Amtssitz des Statthalters für die Provinz westlich des Euphrats. Uziel, der Sohn von Hahaja aus der Familie der Goldschmiede, besserte den nächsten Abschnitt aus. Den anschließenden Teil setzte Hanania, der Salbenmischer, instand. Diese beiden stellten den Abschnitt bis zur breiten Mauer fertig. Refaja, der Sohn Hurs, Vorsteher des halben Verwaltungsbezirks Jerusalem, besserte den nächsten Mauerabschnitt aus. Jedaja, der Sohn von Harumaf, setzte den anschließenden Teil instand, seinem eigenen Haus gegenüber. Am nächsten Abschnitt arbeitete Hattusch, der Sohn von Hashabneja, Malkia, der Sohn Harims, und Hashub, der Sohn Pahat Moabs, besserten den nächsten Teil der Mauer aus bis zum Ofenturm. Shalom, der Sohn von Lohesch, Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalem, setzte den anschließenden Abschnitt instand, zusammen mit seinen Töchtern. Ein bisschen haben wir noch. Hanun und die Einwohner von Sanoach bauten das Taltor wieder auf. Sie setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Außerdem besserten sie die Mauer von dort bis zum Misttor aus, ein Stück von etwa 500 Metern. Das Misttor wurde von Malkia, dem Sohn Rechabs, wieder aufgebaut. Er war Vorsteher des Bezirks Bet-Kerem. Er setzte die Torflügel ein und brachte die Riegel und ihre Sicherung an. Schallun, der Sohn von Kolhose, Vorsteher des Bezirks Mispah, baute das Quelltor wieder auf. Er machte eine neue Überdachung, setzte die Torflügel ein und brachte die Riegel und ihre Sicherung an. Außerdem setzte er die Mauer am Teich der Wasserleitung beim königlichen Garten instand, bis zu den Stufen, die von der Davidstadt herabführen. Am nächsten Mauerabschnitt arbeitete Nehemia, der Sohn Asbuks, Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Bet-Sur. Er arbeitete an dem Abschnitt gegenüber den Gräbern Davids und seiner Nachfolger, bis zu dem künstlich angelegten Teich und der Kaserne der 30 Helden. Den anschließenden Teil der Mauer setzten die Leviten unter Rehum, dem Sohn von Bani, instand. Haschabja, Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Keila, besserte den nächsten Abschnitt aus. Er vertrat seinen Bezirk. Am anschließenden Teil arbeiteten die Leviten unter Binui, dem Sohn Henadats, Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks Keila. Den nächsten Teil setzte Esa, der Sohn von Jeschua, Vorsteher von Mispah, instand. Sein Abschnitt lag gegenüber dem Aufstieg zur Waffenkammer beim Winkel. Baruch, der Sohn von Sabai, arbeitete mit ganzem Einsatz am Mauerabschnitt zwischen dem Winkel und dem Eingang zum Haus des obersten Priesters Eliashib. Miremot, der Sohn von Uriah und Enkel von Kos, besserte den nächsten Abschnitt aus, vom Eingang zum Haus Eliashibs bis zum Ende des Hauses. Den anschließenden Teil setzten die Priester aus der Umgebung von Jerusalem instand. Benjamin und Haschub arbeiteten am nächsten Teil ihren Häusern gegenüber. Asaja, der Sohn von Maseja und Enkel von Ananea, setzte den anschließenden Abschnitt instand, nahe bei seinem Haus. Am nächsten Teil arbeitete Binui, der Sohn Henadats, vom Haus Asajas bis zum Winkel und weiter bis zur Ecke. Palal, der Sohn von Usai, arbeitete an der Mauer gegenüber, dem Winkel und dem hohen Turm, der am königlichen Palast vorspringt, nahe beim Wachthof. Pedaja, der Sohn von Parosch, und die Tempeldiener, die auf dem Ofel wohnten, besserten den anschließenden Teil aus, bis zum Wassertor auf der Ostseite und zum vorspringenden Turm. Am nächsten Teil, vom vorspringenden Turm bis zur Mauer am Ofel, arbeiteten die Einwohner von Tekoa. Den Abschnitt oberhalb des Rosttores setzten die Priester instand, jeder seinem Haus gegenüber. Zadok, der Sohn von Immer, arbeitete an dem Teil der Mauer, der seinem Haus gegenüber lag. Den anschließenden Teil setzte Shemaja, der Sohn von Shechania, der Wächter des Osttores, instand. Hanania, der Sohn von Shelemja, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, besserten den nächsten Teil aus. Meschullam, der Sohn von Berechja, arbeitete an dem Abschnitt gegenüber seiner Wohnung. Malkia, der Goldschmied, setzte den anschließenden Teil instand bis zum Haus der Tempeldiener und der Händler, gegenüber dem Wachtor und bis zum Aufgang an der Nordostecke. Den Mauerabschnitt von dort bis zum Schafstor setzten die Goldschmiede und die Händler instand. Es hätte eigentlich gereicht, wenn immer nur die Namen und nicht noch die Väter und Großväter genannt werden würden, aber das sind sie sozusagen, die Leute, die namentlich genannt wurden. In diesem langen Text, ihr habt brav zugehört, schon mal ein Lob. Wir haben diesen Text tatsächlich im Bibelgespräch gehabt. Wir lesen da gerade das Buch Nehemia. Und ich hatte die große Ehre, mich auf diesen Text, auf den Abend vorzubereiten, und könnt euch vorstellen, ich habe den gelesen und habe gedacht, oh, warum ist Ute heute nicht dran? Und dann, und das ist der Grund, warum ich überhaupt diesen Text mit euch angucken möchte, dann hatten wir, fand ich, und ich habe das von ein, zwei, drei anderen auch gehört, einen unglaublich intensiven Abend über diesen Text. Für mich, muss ich mal so sagen, war das tatsächlich das bewegendste Bibelgespräch, was ich bisher so erlebt habe. Und das hätte ich nie für möglich gehalten. Da wird erzählt, wie die Stadtmauer gebaut wird. Wow. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Für mich sind, wenn ich das mal so sagen darf, die langweiligsten Bibelstellen, die anstrengendsten Bibelstellen sind die Aufzählungen von irgendwelchen Dingen, gerade von Namen, die ich kaum aussprechen kann. Und trotzdem steckt da ganz viel drin. Bevor ich auf die Leute, die ich hier so skizziert habe, eingehe, drei, vier Kommentare, Bemerkungen, die uns aufgefallen sind, als wir so den Text einmal gelesen hatten und gesagt haben, ja, was geht euch denn durch den Kopf? Uns ist einmal aufgefallen, dass an einer Stelle die Vornehmen sich zu vornehm sind, um mit anzupacken. Einfach nur eine Feststellung. Das war damals so, das war in Jerusalem so, vielleicht hat sich das ja geändert. Dann ist uns aufgefallen, dass an einer Stelle explizit die Töchter eines Mitarbeiters erwähnt wurden. Und das, finde ich, ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber durchaus nicht zu verachten. Denn Frauen waren in der Kultur zu der Zeit nicht wichtig. Dass die hier erwähnt werden, dass erwähnt wird, dass die Töchter mitarbeiten, ist was ganz Besonderes. Und macht für mich irgendwie deutlich, dass Gott nicht nur am Anfang der Bibel durch die Schöpfung uns sagt, ich habe Männer und Frauen geschaffen, für mich gehören Männer und Frauen dazu, sondern für mich macht das auch deutlich, für mich gehören Männer und Frauen auch in meiner Gemeinde, in meinem Reich, in der Arbeit, in dem, was zu tun ist, in dem, was zu sagen ist, in dem, was zu leisten ist, dazu. Die sind genauso wichtig wie die Männer. Und eine dritte Sache, die ist uns beim Bibelgespräch, glaube ich, gar nicht aufgefallen, die ist mir jetzt in der näheren Predigtvorbereitung erst aufgefallen. Es sind 40 Personen namentlich erwähnt, die da mitgearbeitet haben. Da müssten ja eigentlich noch viel mehr Leute stehen, habt ihr gemerkt. Manchmal wurden einfach nur Priester genannt oder irgendwelche anderen Gruppen von Leuten, die mitgemacht haben. 40 Personen werden genannt. Und die Zahl 40 begegnet uns ja etwas häufiger in der Bibel. 40 Jahre ist das Volk Israel durch die Wüste gezogen. 40 Tage war Mose auf dem Berg Sinai. 40 Tage war Jesus in der Wüste. Es gibt noch mehr Ereignisse, noch mehr Situationen, wo die Zahl 40 wichtig ist. Und spannend ist, dass das alles Dinge sind, wo es um ein Stück weit um Buße geht, Umkehr, aber auch um Erneuerung, beziehungsweise es ist deutlich, etwas Neues fängt an. Und ich glaube, dass hier nicht umsonst 40 Männer namentlich erwähnt werden, wenn es darum geht, Jerusalem wieder aufzubauen. Jerusalem, die heilige Stadt, das Kultzentrum des Volkes Israel, des jüdischen Glaubens. Der Tempel, der steht schon, Gott ist schon da, aber die Stadt ist noch leer. Da ist noch nicht so viel los. Da haben sicherlich Leute gelebt, aber kein Vergleich zu einer Stadt mit einer Stadtmauer, wo man Sicherheit hat, wo man sich ansiedelt, wo Leute dazukommen. Die Menschen, die hier genannt werden, die haben mit daran gebaut, dass Gottes Stadt wieder aufgebaut wird. Und wenn Gott dafür sorgt, und das hat er durch Nehemia ziemlich klar, ziemlich deutlich, wenn Gott dafür sorgt, dass die Stadt wieder aufgebaut wird, das heißt dann, dass er sie auch mit Leben füllen will. Die tote, zerstörte Stadt wird von Gott wieder mit Leben gefüllt. Und das unter anderem durch diese 40 Jungs, die sich einbringen, die mitmachen. Gut, das war jetzt vielleicht ganz interessant, aber ist das jetzt schon so ein richtiger Schatz? Was für Perlen kann man da noch beim Buddeln rausfinden? Dieser Text, diese Nennung von Namen, diese Beschreibung, die macht vier Dinge ziemlich, ziemlich deutlich. Vier begeisternde, fantastische Dinge, die vielleicht auch für uns heute noch wichtig sind. Gucken wir nachher mal. Dieser Text macht zuallererst deutlich, dass Gott höchstpersönlich ist, beziehungsweise dass Mitarbeit bei Gott höchstpersönlich ist. Bummelig 2500 Jahre ist diese Geschichte her. In einem Land, was von uns weit entfernt ist, in einer Kultur, die uns größtenteils ziemlich fremd ist. Und ich habe heute gerade die Namen vorgelesen von denen, die da mitgemacht haben, von einigen von denen. Jetzt überlegt mal, was passieren müsste, damit eure Namen in 2500 Jahren von irgendwem irgendwo vorgelesen wird, von Personen, die nicht mit euch verwandt oder verschwägert sind. Ich finde das krass. Wir denken heute in diesem Text an Leute, die wir nicht kennen. Wir wissen auch nicht, was das für Menschen waren. Ob die lieb und nett waren oder ob das irgendwelche ausgebufften Verbrecher waren. Ob die allen Leuten gut begegnet sind. Wir wissen aber, sie haben mit an der Stadtmauer Jerusalems gearbeitet. Sie haben mit an der Sache Gottes gearbeitet. Und sie waren wichtig. Sie waren so wichtig, dass wir heute noch von ihnen lesen können. Das finde ich total beeindruckend. Die Menschen, die mitgemacht haben, die sind nicht egal, sondern die sind wichtig. Die sind so wichtig, dass sie aufgeschrieben wurden, dass wir heute von ihnen lesen können. Und sie haben mitgemacht, weil ihnen klar war, worum es ging. Zielklar könnte man das formulieren. Die haben nicht einfach nur mitgemacht, weil da irgend so ein Typ aus dem Ausland kam und gesagt hat, hier, mach mal, bau mal. Ich glaube, dann hätte das nicht funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ob es nicht vorher schon mal Ideen gab, zu sagen, Mensch, wollen wir nicht hier die Stadt mal wieder aufbauen? Der Tempel steht schon seit 10, 20, 30 Jahren. Wäre doch super, wenn wir die Mauer auch wieder aufbauen und dann wieder Leben hier reinholen in die Stadt. Das ist aber nicht passiert. Es ist in dem Moment passiert, wo ein Mensch mit einem klaren Auftrag von Gott, den er den Leuten auch nachvollziehbar deutlich machen konnte, wo dieser Mensch ins Land kam und die Leute aufgefordert, ermutigt hat, mitzumachen. Das Wort Vision wird unterschiedlich gefüllt, ist auch so ein bisschen in Verruf geraten, aber ich würde sagen, Nehemia hatte eine klare Vision, ein Bild von dem, was da entstehen soll, was sein wird. Und wir kennen das alle, wenn jemand eine Vision hat, wenn jemand uns erzählt, wie es sein wird, was sein wird und uns dann auffordert, einlädt, mitzumachen, dann kann es durchaus sein, dass wir sagen, oh ja, das Bild, das sehe ich auch. Da habe ich Lust, dran mitzuwirken. Da will ich drauf zugehen. Und genau das muss hier irgendwie passiert sein. Die waren zielklar, die wussten, wofür sie das machen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ich erzähle sie ein bisschen anders, als man sie im Internet finden kann. Ein Mann im Mittelalter geht an einer großen Baustelle vorbei und guckt sich die Arbeiter an und dann sitzt da einer und der haut auf so einen Stein ein und nicht besonders begeistert, nicht besonders fröhlich, aber er haut und haut und der Mann fragt, was machst denn du da? Und da sagt er, was, hä? Siehst du doch, ich hau auf einen Stein. Ah, okay. Ich bearbeite einen Stein. Dann geht der Mann weiter und dann sitzt da wieder jemand, der haut auch auf einen Stein ein, aber ist schon ein bisschen mehr bei der Sache, ein bisschen konzentrierter und dann fragt der Mann ihn, und was machst du hier? Und sagt er, ich baue hier einen Eckstein, das ist ein ganz wichtiger Stein, ich baue einen Eckstein. Ah, okay. Und der Mann geht weiter und dann trifft er wieder einen. Der haut auch genauso wie die beiden anderen auf den Stein, aber er ist irgendwie noch mehr bei der Sache, noch akribischer, noch konzentrierter und irgendwie arbeitet er auch ein bisschen schneller als die anderen, hat man das Gefühl. Und er fragt, und was machst du, haust du hier auch auf den Stein? Und sagt er, was ich hier mache, ich baue an einer Kathedrale. Der Dritte hatte die Vision der Kathedrale, für die alle die gleichen Steine gehauen haben oder ähnliche Steine, verinnerlicht. Der wusste, wofür er das gemacht hat. Der war mit Begeisterung bei der Sache. Der hat nicht nur gedacht, ich haue hier auf den Stein oder oh, ich mache den Stein ein bisschen schöner oder wichtiger oder das ist ein wichtiger Stein, sondern ich baue an was Großem mit. Und dadurch hat er begeistert mitgemacht. Und die Männer wussten bestimmt auch, dass sie an was Großem mitgebaut haben. Und deswegen waren sie opferbereit. Denn da muss man vielleicht tatsächlich so ein bisschen hingucken und wir haben das so im Austausch dann tatsächlich auch entdeckt. Das waren ja ganz schön unterschiedliche Berufsgruppen, die da mitgemacht haben. Da waren ja auch Leute dabei, Goldschmiede und Salbenmacher. Würde ich jetzt nicht so auf dem Bau sehen. Und vor allen Dingen als Goldschmied, als Salbenmacher braucht man vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und wenn man sich vorstellt, die arbeiten jetzt auf dem Bau mit fetten Steinen, ungelernt, die werden sich die Hände nicht nur schmutzig, sondern auch kaputt gemacht haben. Die werden vielleicht Verletzungen in Kauf genommen haben. Die werden vielleicht Einnahmeneinbußen gehabt haben. Aber sie haben es trotzdem riskiert. Sie haben sich eingebracht und haben gesagt, das ist jetzt wichtiger als mein Job, als das, was ich einnehme. Das ist jetzt wichtiger, als möglichst viel Gewinn zu machen, denn hier passiert was Großes. Wir bauen die Stadt Gottes wieder auf. Und diese Opferbereitschaft, Leidenschaft im besten Sinne des Wortes, diese Opferbereitschaft, die hat auch dazu geführt, dass es eine große Partnerschaft gab, dass es partnerschaftlich war, weil da Menschen miteinander gebaut haben, die sonst vielleicht sogar unterschiedliche Interessen haben und gegeneinander gearbeitet haben in ihren Läden, in ihren Geschäften, in ihren Arbeitsfeldern. Da haben Leute zusammengearbeitet, die sich vielleicht auf der Straße nicht gegrüßt hätten, die vielleicht gegenseitige Interessen hatten und die waren plötzlich eine Gemeinschaft. Sie wurden persönlich angesprochen, sie hatten ein gemeinsames Ziel, sie haben alle etwas investiert und haben dadurch eine unglaubliche Arbeitsgemeinschaft gebildet. Ich weiß nicht, ob sich das nachher nicht vielleicht auch auf die Lebensgemeinschaft innerhalb der Stadt ausgewirkt hat. Ich finde es spannend, dass man nur anhand einer Aufzählung von Menschen, Menschengruppen, von, ich sage jetzt mal, stupider Maurerarbeit, sorry, aber ne, das ist ja kein spannender, aufregender Text, das ist keine fluffige Geschichte, die man hier so erzählen kann und alle gehen automatisch mit, sondern das ist wirklich erstmal ein spröder Text. Gehört zum Wort Gottes. Und vielleicht ist für uns heute die Perle, die wir mit nach Hause nehmen können, zu erkennen, dass wir mit diesen Menschen heute noch verbunden sind. Und vielleicht zu erkennen, was für uns heute noch wichtig ist, für uns als Gemeinschaft, für uns als Gemeinde, für uns als Christen. Denn wir sind auch höchstpersönlich gemeint. Wir hier in unserer Gemeinschaft, wir als Christen, die am Reich Gottes mitbauen, sind genauso wichtig und wertvoll wie die Leute damals, von denen wir 2.500 Jahre später noch lesen können. Jeder von uns ist wichtig. Es gibt niemanden, der wichtiger und unwichtiger ist. Wir sind alle eingeladen, an Gottes Reich mitzubauen. Und wir sind alle höchstpersönlich von Gott geliebt und angeguckt und angesprochen. Wir sind höchstpersönlich gemeint und wir sind eingeladen, dass unsere Gemeinschaft auch höchstpersönlich sein darf. Ich weiß nicht, wie persönlich ihr so mit den Menschen um euch herum verbunden seid. Ja, ich weiß, viele sind verwandt, das lassen wir mal hinten angestellt. Aber gerade auch in Verwandtschaft geht das Persönliche vielleicht oft flöten. Wir sind eingeladen, höchstpersönlich hier zu sein und uns auszutauschen und zu sein, wie wir sind, weil wir wichtig sind, weil wir geliebt sind, weil wir wertvoll sind. Wir genauso wie die Leute um uns herum. Und darum dürfen wir so sein, wie wir sind und dürfen auch davon erzählen und uns darüber austauschen. Vielleicht ist das Ziel von Gemeinschaft. Wie zielklar sind wir hier eigentlich in unserer Gemeinschaft? Was ist unser Ziel? Was ist euer Ziel? Warum seid ihr hier? Warum gehören viele von uns bewusst zur Gemeinschaft? Natürlich gibt es viele Ziele, die man so sagen kann. Reich Gottes bauen, das sage ich ja auch immer gerne in Predigten. Aber was bedeutet das? Reich Gottes bauen, ja, Menschen einladen, Gott kennenzulernen, dazuzugehören, das ist unser Ziel. Aber führt das Ziel auch dazu, unsere Zielklarheit auch dazu, dass wir Teil des Ganzen wirklich werden, dass wir vom Zuschauerrang aufs Spielfeld kommen, dass wir das Ganze nicht nur von oben betrachten und sagen, es ist schön, was sie da unten machen, sondern dass wir sagen, ey, das ist wichtig, was da passiert. Ich muss Teil des Ganzen sein. Ich bin ja Teil des Ganzen. Warum sitze ich hier eigentlich noch? Ich will mitmachen. Und dann kann es sein, dass wir opferbereit werden. Also diejenigen von euch, die ich kenne, denen ich hier begegne, über die anderen kann ich ja nichts sagen, aber diejenigen, die ich kenne, die ich hier begegne, die sind opferbereit. Ihr seid opferbereit. Meine Güte, ohne euer Opfer, ohne euren Einsatz wären wir heute nicht hier und würden im warmen Gottesdienst feiern können. Vielleicht ist es aber gut, sich immer mal wieder darüber Gedanken zu machen, woher kommt diese Opferbereitschaft eigentlich? Kommt die daher, weil ich wirklich begeistert bin von dem Ziel, weil ich merke, dass ich persönlich gemeint bin und geliebt bin und weil ich daran teilhaben möchte? Oder kommt sie von Pflichtgefühl, Schuldgefühl, Religiosität, Prägung? Das haben wir schon immer so gemacht. Ich will niemanden verbieten, aus den letztgenannten Gründen irgendwie opferbereit zu sein. Aber ich möchte euch alle einladen, aus der persönlichen Beziehung zu Gott und aus der Vision seiner Gegenwart, seiner gelebten Gegenwart in unserer Welt, opferbereit zu sein, weil wir wissen und erleben, dass es sich lohnt. Und weil wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, weil wir erleben, dass wir zusammengehören mit Leuten, mit denen wir sonst nicht zusammen wären. Mir geht das immer wieder so in verschiedenen christlichen Gemeinschaften. Ich löse das jetzt mal von hier, das könnte sonst zu gefährlich werden, dass ich manchmal in christlichen Gemeinschaften bin, wo ich Menschen treffe, wo ich denke, boah, du bist mir so unsympathisch. Mit dir würde ich, wenn ich die Wahl hätte, gar nichts zu tun haben wollen. Aber wir sind hier in einer Gemeinschaft. Wir singen vielleicht die gleichen Lieder. Wir beten zum selben Gott. Wir bauen am gleichen Reich Gottes mit. Das macht was mit mir. Und ich hoffe, ich wünsche mir, euch, uns, dass wir das hier auch immer wieder erleben. Ich wünsche uns, dass hier auch Menschen dazukommen dürfen, die wir vielleicht nicht sofort sympathisch finden oder verstehen, aber von denen wir begeistert sind, weil sie zum Reich Gottes dazugehören, weil sie Teil des Ganzen sind. Also die Dinge, die damals bei den Menschen irgendwie wichtig waren, die sind für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft heute noch genauso wichtig. Finde ich stark. Und es finde ich stark, dass dieser Text, dieser alte, schwierige, langweilige Text mir das wieder ins Herz schreibt und deutlich macht. Uns vielleicht auch nochmal ermutigt, ein bisschen wachrüttelt zu überlegen, warum, wie, womit bin ich eigentlich hier? Was mache ich hier eigentlich? Allerdings möchte ich auch bei diesen ganzen schönen Eigenschaften noch auf vier, ich nenne es jetzt mal Herausforderungen, ich will nicht Gefahren sagen, aber vier Herausforderungen, doch ich sage Gefahren ist besser, ist wichtiger, vier Gefahren hinweisen, die man in einer Gemeinschaft haben kann, wo man das vielleicht erlebt. Denn dass man höchstpersönlich gemeint und wichtig ist, kann dazu führen, dass man denkt, ja, ich bin aber auch wichtig. Ich gehöre ja auch auf so eine Heldentafel, nenne ich es jetzt mal, ne? Wie die damals. Und andere, die stehen da halt nur als, ja, und Goldschmiede. Aber Felix Gehring, der wird namentlich erwähnt. Stopp, das darf nicht passieren. Wir dürfen uns nicht übereinander erheben. Wir dürfen nicht denken, dass wir wichtiger sind als andere. Wir sind höchstpersönlich gemeint, weil wir wichtig sind, genauso wie die anderen um uns herum, die genauso wichtig sind. Zielklar. Gibt es eigentlich irgendwie eine Gefahr bei Zielklarheit? Sag mal, Martina.
Ich weiß ganz genau, wo es lang geht.
Genau. Ich weiß, wo es lang geht, die anderen nicht. Oder nur ein paar. Oder, was mir auch eingefallen ist bei dem Punkt, wenn uns das Ziel klar ist, dann kann es sein, dass wir anfangen, alles, was passiert, im Namen der Gemeinschaft daraufhin abzuklopfen, ob das denn auch wirklich dem Ziel dient. Wird davor gebetet? Wieso wurde da nicht gebetet? Dann ist das aber nicht dienlich. Wird da über den Glauben gesprochen? Oder nicht? Also wenn ich das Ziel klar habe, dann kann es sein, dass ich denke, ich habe den Kompass, wie es zu diesem Ziel geht und wie nicht. Und ich fange an zu verkrampfen. Da würde ich wieder sagen, es ist die Gefahr von Religiosität. Wir sprechen aber vor jeder Veranstaltung, die hier stattfindet, ein Gebet. Und wenn die Gebete irgendwann so sind wie Gedichte, die wir auswendig sagen und keiner mehr weiß, worum es inhaltlich geht, ist das egal. Hauptsache, wir sprechen hier ein Gebet. Dann ist das Ziel Verfehlung, Freunde. Dann ist das nicht Zielklarheit. Dann ist das einengend. Und davon haben wir alle die Nase voll. Opferbereit. Das geht jetzt vielleicht ganz genau an diejenigen, die hier sitzen und die sich bei dem Wort wohlfühlen und denken, ja, ich bringe viele Opfer. Da bin ich auf jeden Fall genau mein Punkt. Opferbereitschaft hat immer die Gefahr, märtyrerhaft zu enden. Sich selber aufzugeben für die Gemeinschaft, für die Aufgabe, die man vor 60 Jahren mal übernommen hat. Aber wenn ich das nicht mache, macht es keiner. Ja, ist so. Ich lese gerade einige Protokolle aus den vergangenen Jahrzehnten, aus dem Mitarbeiterkreis und aus Mitgliederversammlungen. Super spannend, weil also da wird ganz viel von dem auch deutlich, höchstpersönlich. Ich lese viele Namen von Leuten, die ich kenne. Ich lese aber auch viele Namen von Leuten, die ich nicht kenne und lese, was die so geleistet und gemacht und eingebracht haben. Und das ist echt stark. Zielklarheit ist da gar keine Frage. Und die Opferbereitschaft, die ist wirklich, wirklich groß. Und ich lese eben auch von Menschen, die vor 20 Jahren, fast 20 Jahren mal einen Dienst übernommen haben, zum Beispiel verantwortlich für die Getränke nach dem Gottesdienst, liebe Gunda, Und diesen Dienst, den machen sie heute noch. Und das ist stark, das ist super. Und gleichzeitig möchte ich Gunda und allen anderen, die jetzt so, oh ja, stimmt, ich mache das ja auch schon seit so und so vielen Jahren, möchte ich einladen zu überlegen, ist das noch der Ort, an dem du richtig bist? Oder machst du das, weil du dich aufopferst, weil es ja sonst kein anderer macht? Dann lass es sein. Aber sag Bescheid. Und partnerschaftlich ist eigentlich auch, ist doch toll, wenn wir partnerschaftlich zusammenleben, wenn wir eine partnerschaftliche Gemeinschaft sind, was kann da die Gefahr sein? Ja, die Gefahr kann das sein, was wir hier in Göhnsdorf erlebt haben oder viele von euch noch miterlebt haben. Wir sind drin und ihr seid draußen. Das ist das, was in Jerusalem passiert ist. Wir sind die frommen Juden und alle, die nicht genau das so einhalten wie wir, die genauso glauben, das sind die Heiden, das sind die Nichtgläubigen. Es ist schön, dass wir uns mögen, wenn wir uns mögen. Es ist schön, dass wir uns mögen, auch wenn wir uns nicht mögen. Aber ich habe das in meiner letzten Predigt auch gesagt, unsere Aufgabe ist nicht, dass wir hier Mauern um unser Gemeinschaftshaus bauen und wir uns hier miteinander wohlfühlen, christlicher Kuschelclub werden, sondern unsere Aufgabe ist es, Reich Gottes zu leben da, wo wir sind. Sodass Menschen dazugehören können, einfach, und dass Menschen dazugehören wollen, weil sie erleben, was unser Glaube für Auswirkungen hat, weil sie erleben, was Reich Gottes bedeutet, weil sie erleben, dass man bei uns, das ist mein großer Wunsch, dass man bei uns so sein kann, wie man ist und echte Gnade erfährt, weil man nicht perfekt sein muss und weil keiner denkt, ich bin perfekt. Ich wünsche uns, dass wir als Gemeinschaft Reich Gottes bauen mit diesen Eigenschaften. Und ich bin total froh und dankbar, dass ich jetzt nicht mit so einer Aufforderung die Predigt beenden muss, sondern mit einer Dankbarkeit oder vielleicht nochmal mit einer Erinnerung daran, dass das genau so unser Gott ist. Unser Gott ist höchstpersönlich. Er ist zu uns gekommen, in diese Welt. Er hat sich in Jesus gezeigt. Er hat uns gezeigt, wie seine Liebe ist, wie er uns liebt, wie er sich das Leben vorstellt. Unser Gott ist zielklar, indem er uns genau das gesagt hat. Unser Gott ist opferbereit. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat sein Leben gegeben. Und unser Gott ist partnerschaftlich. In der Kraft des Heiligen Geistes ist er heute hier, zwischen uns, unter uns und in uns. Was für ein Schatz.